Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und nach dem letzten englischsprachigen Podcast reden wir heute mal wieder Deutsch. Dafür habe ich mir David Pohle, den Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Der Hamburger, eingeladen. David erzählt ein bisschen davon, wie er 2015 dazu gekommen ist, das Stadtmagazin Der Hamburger zu übernehmen und was ihn antreibt, eine Zeitschrift über die Hansestadt zu machen. Dass es ihm um Menschen und ihre Geschichten geht, das spürt man in seinem Magazin auf jeder Seite. Und um die Schönheit der Stadt an der Elbe, klar. Als gebürtiger Hamburger hat er ein inniges Verhältnis zu ihr und wer kann es ihm schon verdenken? Wir reden über gute Geschichten und gute Fotografie, die bildende Kunst und Kultur in Hamburg, über FC Gundlach, die Elbphilharmonie, warum für ihn ein Tag bei der Müllabfuhr in Wilhelmsburg schöner ist, als in einem Büro Akten zu bearbeiten und vieles mehr. Am Ende unseres Gesprächs kommt dann nochmal der Journalistin David durch und er dreht den Spieß um und stellt mir ein paar Fragen. Bevor wir dann noch kurz klären, was wir beide uns als Fußballfan des jeweils anderen Stadtvereins von der kommenden Saison erhoffen. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk@heliumkorber.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
Nannte das immer Hamburger Strampelanzug. Nach der Bundeswehr eine Lehre, um was Anständiges zu lernen und dann zum Beispiel ein Studium, zum Beispiel ein Jurastudium, dann ist alles offen. Damit kannst du alles machen, da wirst du nicht döver. Und, aber weder auf die Bank noch auf Jura hatte ich beruflich Lust, also jedenfalls mich dafür lebenslang jetzt irgendwie zu verpflichten oder für lange Zeit. Und habe dann lieber ein Praktikum gemacht in einer Sportagentur, die die Cyclassics gerade erfunden hatte und die Deutschlandtour der Rundfahrt, die Deutschlandtour, das ist die Deutschlandrundfahrt der Fahrradfahrer als Leben zu rufen neu. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich immer so viel Sport gemacht habe auch und mich für alle Sportarten immer interessiert habe, dass ich dann irgendwie vom Praktikanten da ein paar Stufen dann im Laufe der Jahre hochging und dann war ich da auf einmal 8 oder 10 Jahre. So. Als die Zeit vorbeiging, sagte jemand, du kannst doch so gut schreiben. Und jetzt war gerade die Fußballweltmeisterschaft und ich will einen Verlag.
Fußballweltmeisterschaft wann? Welche?
2006.
Ah ja, okay.
2006. Und da haben ja alle dann gesehen, dass Deutschland ist ja so schön und wir haben Meere und wir haben Berge und wir haben Welterbe. Bei uns kann man so unglaublich gut essen und wir haben tolle Städte und Weine und also ein unglaublich reiches Land an unglaublich viel, was man machen kann. Daraus ist ein Verlag entstanden, der Sehnsucht Deutschland hieß. Den habe ich einige Jahre gemacht, um genau zu sein, 8. Es war dann am Ende ein ernstzunehmendes Magazin mit einer großen Website und so über das Reisen, Leben, Entdecken in Deutschland. Und weil das so erfolgreich lief, kam irgendwann, und jetzt kommt der Hamburger ins Spiel, kam der Hamburger und sagte, wir wollen ein Porträt über euch machen. Als Hamburger Verleger, die Against All Odds so ein
schönes... Also den gab es schon, der Hamburger?
Oder? Den Hamburger gab es schon. Ja, der Hamburger wird in diesem Jahr 10 Jahre alt.
Okay.
Und dann haben die ein Porträt mit uns gemacht. Und eine Woche, nachdem das erschienen war, rief der Verleger an, sprach so mit dem Hamburger Du, mit dem Hamburger Sie, sagte, Herr Pohle, willst du nicht den Hamburger kaufen, denn ich stelle ihn ein.
Okay.
Der Entschluss ist gefallen. Ich habe schon in dem Vorwort geschrieben, dass ich es nicht mehr weitermache. Und wenn du oder sie ihn nicht übernehmen, dann, dann schläft er immer einfach ein.
Ja.
Und um den Anschein von Seriosität zu wahren, habe ich gesagt, ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen, weil ich auch gar nichts wusste. Ich wusste nicht, haben die einen Abonnenten oder ein paar Tausend? Wie sieht das da finanziell aus und so weiter? Eigentlich war mir das aber auch egal, weil ich das Ding toll fand und eben Hamburg liebe und also wie viele andere auch.
Sah der
auch
schon
auch.
So aus oder?
Wie bitte?
Sah der da auch schon so aus?
Der sah auch schon, war immer sehr groß. Mhm. Damals nannten die das Kino zum Blättern. Mhm. Ich fand, der könnte ein wenig jugendlicher angestrichen werden. Und mit jugendlich, da muss man eben von meinem Alter ausgehen. Ich bin 49, also nicht für 20-Jährige, sondern so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen.
Unsere mal, Jugend halt, ne?
Ja, unsere Jugend. So ein bisschen, vielleicht so ein ganz klein bisschen entstauben an einigen Ecken. So, aber es war immer ein tolles Magazin. Und dann habe ich das übernommen und mit ziemlich heißer Nadel die erste Ausgabe gestrickt. In der Vorweihnachtszeit, wo ja in Deutschland alles austrudeln lassen und eigentlich keiner mehr arbeitet. Und da haben wir uns dann gleich erstmal 100 Abonnenten verloren und viele andere Leute, die da lange irgendwie mit verbunden waren, gingen dann weg. So, viele kamen aber relativ schnell wieder. Und vor allem sind es jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre erheblich mehr geworden. So, der Hamburger steht so gut da wie bisher in seiner Geschichte noch nicht. Also nicht gut genug, um so wie Onkel Dagobert irgendwie im Geldspeicher zu baden. Dafür ist das auch nicht ausgelegt.
Ist ja auch lokal, ne? Also ist ja auch ein.
Ja, aber ist eben, Hamburg ist, also ich glaube, also gefühlt hat Hamburg mehr Fans als zum Beispiel Berlin. So, alle Leute, die einmal am Hafen waren, die einmal in den Landungsbrücken tatsächlich, so klischeehaft es ist, ein Fischbrötchen und eine Knolle getrunken haben, das vergessen die nie.
Ich sehe das genauso wie du. Ich bin ja nun mal gebürtiger Kölner und in Köln finden ja eigentlich auch nur die Kölner schön. Da zähle ich mich natürlich auch zu, aber Hamburg ist natürlich schöner. Gut, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mit amerikanischen Sammlern zu tun hatte, dann habe ich immer gesagt, ihr müsst uns mal besuchen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir coming to Germany, to Berlin. So, und dann habe ich gesagt, nee, nicht Berlin, kommt mal nach Hamburg. Und viele hatten gar nicht so ein Gefühl dafür, wie schön diese Stadt eigentlich ist. Das muss man denen tatsächlich noch beschreiben. Darum hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass das noch gar nicht alle wissen. Aber das ist so ein bisschen auch deine Aufgabe mit dem Hamburg oder sowas, das den Leuten nahe zu bringen, oder?
Gute Frage, aber im
Prinzip. Du kommst aus Hamburg ursprünglich.
Ja, ich bin hier geboren, aber also es gibt ja den Schnack, also ein echter Hamburger bist du nur, wenn du quasi 3 Generationen zurück und zwar deine Eltern, jeweils deren beiden Eltern und von all den Großeltern noch die Eltern tatsächlich in Hamburg geboren bist, dann bist du ein waschechter Hamburger. Okay. Und das erfüllt natürlich fast niemand mehr. So, aber ich bin in Hamburg geboren und Also ich empfinde es nicht so, als hätte ich irgendeine Aufgabe, um Hamburg anzupreisen oder ein schönes Licht zu stellen oder so. Ich will ein nicht korrumpierbares, bestmögliches Magazin machen. Das heißt, dass da eben auch häufig Sachen drin sind, die sonst in den anderen Sachen, in den anderen Magazinen oder auch in den Zeitungen nicht so sind, dass auch oft Leute ein größeres Forum kriegen, als sie sonst irgendwo kriegen würden, aber das trotzdem professionell und sehr gut fotografiert wird und auch sehr gut darüber geschrieben wird, auch mit der Ernsthaftigkeit, auch ein bisschen mit Witz auch, aber mit Ernsthaftigkeit, so dass man im Zweifel eigentlich eher sagen könnte, wow, der stand im Hamburger, das ist ja, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört oder von der, das ist ja ganz geil, so, damit muss ich mich mal auseinandersetzen, so. Und ansonsten leben wir eben von tollen Bildern, sehr guten Texten und dass wir, also tatsächlich, das, also ich will auf jede Seite, die in dem jeweils aktuellen Hamburger erscheint, stolz sein. So, ich möchte nicht zu dir kommen oder zu irgendjemandem anderen und sagen, guck mal, hier ist der neue Hamburger. Und dann nehme ich ihn dir gleich aus der Hand, schlag Seite 68 auf, weil das meine Lieblingsgeschichte ist. Das ist völlig egal, wo der aufsteht. Alles, ich bin über alles im Bild, ja, finde alles gut.
Das sollte natürlich auch der Qualitätsanspruch sein, den man hat, wenn man so an seine Sachen rangeht. Also das möchte ich hier auch. Ich möchte auch nicht sagen, guck mal hier, da geh mal aus der Ecke weg, der Kunst da ist gar nicht so geil. Guck mal, guck dir lieber mal das an. Aber man hat natürlich durchaus so schon immer seine Highlights, ne? So auch dabei. Aber das ist ja auch eine Frage des das persönliche Interesse, du hast ja schon gesagt, du Sport ist dir wichtig, du spielst noch Hockey, du hast Hockey gespielt, du
was ich sag, Ich habe alles gemacht. Ich habe Fußball gespielt und Hockey gespielt und Tennis gespielt und Marathon gelaufen und Ski gefahren und gesegelt. Also im Prinzip, am allerschönsten fand ich immer die Sachen mit Ball. So. Ja. Jetzt, je älter ich werde und desto mehr Malesche man mit Knochen hat, kommen dann eben auch so Sachen wie Fahrradfahren. Hätte ich mich früher totgelacht. So. Aber ist irgendwie auch ganz nett.
Also wo war mal was, aber ist nichts mehr. Aber der Hamburger hat hat immer eine Struktur, wie viele Magazine ja auch. Ich weiß nicht, wie man das genau fachlich nennt, aber man hat ja so einen gewissen Aufbau, Inhalte, Schwerpunkte. Und Kunst findet er ja schon statt. Wir sind ja so zusammengekommen, das erste Mal, im Hamburger zusammengekommen, dass ihr eine Geschichte über mich gemacht, über meine Kunst gemacht habt. Und das war ja schon ein sehr starkes Künstlerporträt. Also nicht so, guck mal, da macht er eine hübsche Bilder und wir haben hier eine Ästhetik in dem Magazin drin, dann stellen wir mal drei Fragen dazu, wie das ganz häufig ist, wenn man Kunst so alibimäßig mit irgendwo reinnimmt, weil es passt ja irgendwie mal ganz gut. Also Kunst ist ja durchaus ein Teil, den ihr, ich glaube, in jeder Ausgabe mit reinnimmt, ne?
Ja, also das ist so, die Struktur ist nicht so klar, dass wir sagen, in jeder Ausgabe ist einer dabei, der was mit Kunst zu tun hat und einer, der was mit Essen zu tun hat und einer, was mit Sport oder so, sondern wenn mir Leute quasi vor die Flinte kommen, von denen ich denke, die interessieren mich, so, das finde ich gut, so, dann nehme ich die im optimalen Fall sofort.
Ist das auch der Weg, wie Künstler und Kunst bei euch ins Heft kommt, dass du das findest? Oder wie kommt ihr an die Themen?
Üblicherweise finden wir das. Wir sind ja, muss man schon sagen, sehr gut, also vielleicht nicht in allen Bereichen, aber generell sehr gut vernetzt so in der Stadt, mit einfach auch vielen, vielen Freunden und netten Typen und einfach Leuten, die mutige Sachen machen, die häufig auch manchmal Sachen machen, die einfach nur mutig sind, von vornherein gar nicht kommerziell, aber irgendwie, wenn es solche Leute nicht geben würde, dann würde es ja nur Einheitsgeschichten geben. Und ich mag immer Leute, die, ja, also wir müssen jetzt nicht völlig abgehoben sein, aber die einfach Leidenschaft und Herzblut reinbringen, so, und die sich was trauen und die das dann aber auch mit Ernsthaftigkeit verfolgen und nicht nach 3 Monaten sagen, ach, ja, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber hui, und dann so, das ist blöd. Deswegen nehmen wir in der Regel keine Leute rein, die gerade irgendwie ein Startup gegründet haben, zum Beispiel. Mhm. Egal, um was es geht. Ja. So. Sondern lieber Leute, die schon über einen gewissen Zeitraum nachgewiesen haben, egal, ob das jetzt besonders erfolgreich war oder nicht, aber dass es das jedenfalls gibt und Kontinuität da drin ist. Und das sind Leute, die wir dann reinnehmen.
Das heißt, es geht wahrscheinlich auch ganz stark um die Personen und Persönlichkeiten, denn das ist ja letztendlich das, was so ein, wenn man ein langfristiges Projekt macht, machen ja immer die Menschen eigentlich aus.
Total. Also wenn es ist so eine Gemengelage, das kann man auch nicht spiegelstrichartig abstreichen, ob der oder die all diese Kriterien erfüllt oder wenigstens 80% davon, dann ist er da. Sondern ich sehe was, ich lerne jemanden kennen, ich höre was. Und viele Sachen berühren mich irgendwie, machen mich nicht neugierig. So. Und manche schon. Glücklicherweise machen mich weniger Sachen neugierig als das nicht. Und sonst würde ich mich ja wahrscheinlich auch völlig verzetteln. Aber das dauert manchmal ein bisschen und dann sucht man es auch nicht, sondern man geht einfach weiter, oder ich gehe einfach weiter mit offenen Augen durch die Stadt. Und dann irgendwie kann es wirklich sein, das ist wortwörtlich, du biegst um eine Ecke und es knallt in dich rein. Und du denkst, hey, Herr Strohsack, was für ein Zufall, dass ich genau den oder die hier gerade so kennenlerne. Und dann geht's oft los. So. Und dann, also konkret zum Beispiel deine Geschichte, das ist, die im Hamburger war, das war auch so, also das macht sich vielleicht auch mal irgendwie komisch anhören, aber Ich hatte dir ja mal erzählt, dass ich Cowboys so toll finde und Helium Cowboy hat mich irgendwie neugierig gemacht. So. Ja. Dann komm hier rein, du bist ein unglaublich netter Typ. So. Dann aber auch also schwere Tätowierung und dann erzählst du, das ist so und so und so und das ist echt eine interessante Geschichte. So. Und die dann so auch mal aufzuschreiben und dir mal ein richtiges Forum zu geben. Aber nicht nur, weil es die Geschichte ist nicht nur interessant, sondern am Ende kommt ja eben auch was Tolles, Ernsthaftes, Gutes dabei raus. Mhm. So. Und das ist dann ist es so komplett als Geschichte. Und so kommt's.
Ja, du kriegst halt nicht, man hat halt nicht unbedingt viele Möglichkeiten in der bildenden Kunst, ich meine, so eine solide und wertige Berichterstattung zu bekommen. Bildende Kunst, außer das, was in einem ganz gehobenen, hohen Segment stattfindet, findet ja in vor allem im Print oder so kaum noch statt. Also hat immer nur am Rande stattgefunden. Es sei denn, es ist eine große Messe, sowas haben wir alles in Hamburg nicht. Aber mit einer Galerie oder ein Künstler in eine Zeitung kommen oder in eine Zeitschrift kommen, das ist immer relativ schwierig. Die Fachzeitschriften berichten auch nur über ein bestimmtes Segment. Und darum ist sowas natürlich irgendwie wichtig. Jetzt ist natürlich Hamburg als Kulturstadt auch nicht unbedingt ist auch nicht der größte Teil der Hamburger Kultur, die Leute mitbekommen, die bildende Kunst, sondern hat ganz viel mit kleinen letzten Jahren und bis jetzt dominiert die Elbphilharmonie. Damit das Thema Musik ganz weit vorne. Wir haben tolle Theater, wir haben Museen. Und aber so die Kunst findet in den Medien mehr oder weniger nicht statt. Also ich will mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich habe, was das angeht, eine super Presse bekommen jetzt im letzten Jahr und auch dieses Jahr. Aber ich mache das auch schon seit 15 Jahren in dieser Stadt. Und umso erstaunlicher finde ich nämlich dann immer, dass sich man immer Leute trifft und sagt, da habe ich ja noch nie was von gehört. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es bei euch so ein Forum gibt, das Ganze ernst zu nehmen. Ne? Und dass man auch darüber schreibt. Also ich glaube, dass das auch was ist, was die Leute tatsächlich interessiert. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich glaube, da gibt es Themen, die, wie du sagst, wir haben uns getroffen und uns darüber unterhalten und dann hast du das gesehen. Aber viele Leute kriegen das eben auch erst dann mit, wenn man sich dann irgendwie trifft. Und das ist ja quasi jetzt die Verlängerung unseres Tresens hier, an dem wir uns darüber unterhalten. Ist es denn für dich wichtig, Künstlerporträts zu machen oder ist das Thema Kunst für dich eben ja diese Sichtweise, da ist alles drin? Ist bildende Kunst, hat das einen besonderen Stellenwert im Hamburger oder auch für dich? Oder ist das was, worüber du nachdenkst, das vielleicht zu intensivieren?
Also um ehrlich zu sein, eher nein. Das liegt aber auch daran, ich muss aufpassen, dass ich nicht meine persönlichen Interessen zu weit nach vorne stelle, weil wir natürlich am Ende des Tages, obwohl wir mehr Tiefe haben und einfach gute Geschichten und gute Redaktionen und Fotos und so weiter, trotzdem muss es natürlich auch irgendwie den Mainstream treffen. Also nicht den Mainstream. Also ich würde auch gerne 80.000 Exemplare verkaufen, aber also nicht diese Form. Sondern es, im Augenblick, wir drucken 8,5 so und verkaufen also so in der sogenannten harten Währung am Kiosk und im Abo rund 6.000. Und das ist spektakulär für so einen kleinen Verlag. Dazu musst du aber eben auch ein bisschen die Leute treffen, die vielleicht das nur nehmen wir der schönen Bilder. Und dann eventuell auch nochmal auf eine gute Geschichte kommen. Wenn du auf einmal ein Magazin wirst, was sich nur noch mit Kunst oder also mit so speziellen Sachen bewegt, dann sind die Leute, ist das jetzt ein Kunstmagazin geworden oder ist das ein Sportmagazin geworden oder ist da nur noch Theater drin? So. Genauso wie sind da nur noch Bilder aus Parks dabei oder so. Das will ja auch keiner. Mhm. Also ist es jedes Mal wie so ein, was ist denn, wie so eine schöne Gemengelage, die möglichst viel von der Stadt irgendwie berührt oder antickt, manchmal vertieft und dann wieder loslässt und wieder neu losgeht.
Was sind so die Kernthemen in dieser Stadt? Also aus welchen, wenn man sagt, ihr habt es gibt eine Struktur, es gibt Themenbereiche, welche sind den Hamburgern besonders wichtig?
Also auch das kann ich dir nicht genau beantworten, weil wir die Inhalte immer so machen, wie wir glauben, dass also wie sie uns gefallen. Ja. So, ich glaube und ich bin auch relativ sicher, dass die Inhalte so auch ziemlich vielen anderen Hamburgern und Leuten, die Hamburg wirklich gern mögen, gefallen. Mhm. Wir sehen eigentlich immer zu, dass wir irgendwas mit der Elbe zu tun haben. Mhm. So, das können auch so Porträts sein über den Hafentaucher oder einen Schlepperkapitän oder den Hafenkapitän oder Festmacher. Mhm. Also so Leute, die vielleicht mal im Hamburger Abendblatt einmal in 10 Jahren eine schöne Geschichte kriegen. Aber ansonsten ist alles so, alle lieben den Hafen, die dicken Schiffe und den Radau, aber so richtig hingucken und mal so eine coole Geschichte von diesem Typen, die Geschichten erzählen können, dass du Gänsehaut kriegst und denkst, darüber musst du eigentlich ein Buch machen, ja, wenn du noch 5000 Leute finden wirst, die so beknackt sind wie du und das so toll finden. Aber solche Sachen. Und wir haben das immer so strukturiert, dass wir haben immer 3 Leute drin, die unter der Rubrik populär laufen. Populär ist, das ist in der Regel 2, maximal 3 Seiten. Das sind Leute, die irgendwas Besonderes machen, aber in der Regel noch nicht so besonders in Erscheinung getreten sind. So, dann porträtieren wir Sachen. Jetzt in der kommenden Ausgabe kommt ein Porträt über Meute, die Techno-Marching-Band. Da kommt, wie gesagt, der Hafenkapitän, da kommt aber auch Rainer Moritz, der Chef vom Literaturhaus, mit rein. Solche Typen. Dann gibt es immer ein Ortsporträt von irgendeiner Ecke in Hamburg. Diesmal ist Övel Gönne. Mhm. Deswegen poste ich zuletzt, weil das auch auf meinem Weg nach Hause liegt, häufig Fotos von einem schönen Glas Bier vor den tollen Hafenanlagen. Ja. Ja. Das sind halt immer so Themen. Ja. Ich möchte nie Themen machen, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise verstellen muss. Mhm. Ich will nur Themen machen, die ich selber toll finde.
Ja, kann so. Ich verstehen.
Ich habe allerdings auch überhaupt gar keine Berührungsängste. So, ich wollte immer schon mal bei der Müllabfuhr mitfahren. Mhm. So, mir macht Gestank nichts aus und mir macht Wilhelmsburg nichts aus, im Gegenteil. Und mir machen die Türken unserer Stadt nichts aus, auch da im Gegenteil. Und auf einmal fahre ich eben mit 3 von den Jungs in komplett orange rum durch Wilhelmsburg und greife buchstäblich in die Scheiße. So. Aber eben nur buchstäblich, weil ansonsten war es ein Sensationstag. Als wäre ich da. Und ich würde lieber bei der Müllabfuhr arbeiten, als ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber als zum Beispiel, also da bin ich wenigstens manchmal in der frischen Luft. Ja. So, aber es ist dann doch irgendwie abwechslungsreicher, als wenn ich morgens in ein Büro komme und die Akten von links im Laufe des Tages nach rechts. Habe ich auch mal gemacht. Dafür habe ich eine Banklehre gemacht. Mhm. Deswegen weiß ich, das will ich nicht. Dann lieber das andere. So, und solche Sachen kommen rein. Und dann kommt in die Mitte immer eine große Geschichte. Einfach mit vielen Bildern zum Schwelgen. Jetzt über den großen Hamburger Modefotografen F.C. Gundlach. Der wird dieser Tage 92. Mhm. Jetzt also Modefotografie maßgeblich bestimmt. Und hat eben auch sehr viel in Hamburg fotografiert. Und das war schon vor 50 Jahren spektakulär, was der gemacht hat. Und der hat eben eine Riesenstrecke. Das ist dann auch irgendwie so eine Hommage an einen großen, dollen Typen, der auch noch die Deichtorhallen mit erfunden quasi.
Und ja gut, das ist ein Grundlag, ist natürlich ein legendärer und ganz wichtiger Künstler dieser Stadt. Aber da bist du ja schon wieder beim Künstler.
Ja. Aber das liegt aber auch schon daran, dass Künstler, ob die Foto machen, ob die bildende Kunst, also ob die Skulpturen zum Beispiel machen oder Bilder malen oder auch Musik machen, die sind eben einfach interessanter als Abteilungsleiter in Versicherungen. So. Und ist ja das Reizvolle. Also,
ja. Fotos ist ein gutes Thema, weil ihr habt natürlich auch immer, das ist natürlich ein ganz starker Fokus bei so einem Magazin, vor allen Dingen bei so großen Seiten, muss ja auch das Bild tatsächlich auch in der Tiefe stimmen. arbeitest du da mal mit einer festen Gruppe an Fotografen zusammen oder wie entdeckst du die Fotografen? Weil ich meine, Fotografie ist ja ein ganz breites Feld geworden in den letzten Jahren. Viele machen gute Fotos oder denkt man zumindest oder sieht man im Links, aber die Qualität für so gerade für Print, da sind die Ansprüche ein bisschen höher.
Ja, also wenn man so wie ich täglich mit Fotos zu tun hat, die eben irgendwie im engeren und weiteren Sinne eben mit Hamburg zu tun haben, dann dann wird man relativ schnell müde, das 365. Foto zu sehen vom Wasserschlösschen in der Abenddämmerung, typisches Fotomotiv in der Hafen, in der Speicherstadt, oder immer den gleichen Winkel auf die Landungsbrücken. Also es gibt so die ganze Batterie von Motiven, ja. Schwanenwiegbrücke und so. Das ist auch alles echt toll. Und für die allermeisten Leute, die das noch nie gesehen haben, das sind Sensationsbilder. Mhm. So. Aber in meinen Augen ist es so ein richtig, also das kann man nicht so verallgemeinern, aber es gibt ja unglaublich viele sehr ambitionierte, auch dolle Hobbyfotografen, die aber im Wesentlichen still leben, fotografieren. Mhm. Die stellen sich dann eben zur blauen Stunde dahin, eine Stunde oder zwei Stunden, oder gehen schon vor Sonnenaufgang an eine bestimmte Stelle, bauen ihr Stativ auf und dann Langzeitbelichtung und alle möglichen. Das sind schöne Fotos. Aber die Fotos sind am Ende irgendwie oft relativ langweilig. Mhm. So. Und deswegen arbeiten wir, haben eine lange gesucht, also was heißt lange gesucht, ein paar haben wir so gefunden, ein paar sind auf uns zugekommen, und mit den allermeisten hat es dann aber leider auch gar nicht so furchtbar gut funktioniert. Also jedenfalls nicht so, die haben vielleicht schöne Fotos gemacht, aber nicht so Fotos, die uns so gut gefallen haben. Und so, dass wir jetzt, also ein Pool, das ist ein kleiner Pool, so, also eher ein Planschbecken, so mit 4, 5 Fotografen haben, und die natürlich frei sind und die, ich glaube, jetzt nicht durch ihre Arbeit für den Hamburger, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber vielleicht auch ein bisschen dadurch, natürlich auch viel gebucht sind. Anders, wir müssen aufpassen, dass die dann auch für uns noch Zeit haben. Ne? So. Ja, ja. Aber wenn nicht, also von Herzen gegönnt, ich weiß ja, wie hart dieser ganze Beruf oder Job als Selbstständiger ist. Und das sind alles Leute, die sehr selbstständig arbeiten, die auch gut mit Menschen können, denn also Stillleben fotografieren ist auch okay, ja. Aber du musst eben auch Menschen gut fotografieren können, und da muss irgendwie so ein bisschen Musik in den Bildern sein.
Ja, also ich glaube, das macht natürlich so ein Magazin wie der Hamburger auch aus, dass du eine bestimmte visuelle Ästhetik schaffst. Ist das auch dein Designanspruch? Kommst du, hast du was mit Design zu tun, oder hast du dir jemanden geholt, du gesagt hast, das ist meine Idee und ich möchte gerne anders aussehen oder besser oder slick oder modern, jugendlich, wie gesagt?
Also als wir den Hamburger übernahmen, war uns persönlich ein bisschen zu gediegen. So. Mhm. Und wir haben uns sehr viele internationale Magazine angeguckt, die mit Architektur, mit Design, mit Lifestyle, mit Mode und solchen Sachen zu tun haben, und haben geguckt, gar nicht so sehr auf die Inhalte, aber wie bauen die Sachen auf, und haben uns aus einer ganzen Reihe von Magazinen, die heißen Kinfolk oder Trouvé, und häufig kommen die auch aus Skandinavien, und, haben uns so Sachen abgeguckt oder also als Role Model. Oh, das ist ja cool. Zum Beispiel haben wir uns, das gab es noch nie im Hamburger, früher war es so, dass im Prinzip von die Seite von links oben bis rechts unten irgendwie gefüllt sein musste mit Bild und oder Text. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben ganzseitige Bilder abgedruckt, und auf der anderen Seite stehen irgendwie nur 5, 6, 7 Worte, ein Zitat, sonst ist die Seite weiß. Da haben uns gleich zwei ältere Damen haben gekündigt und haben gesagt, also für 9,80 €, so viel kostet das ja im Handel, da kann man schon ein bisschen mehr erwarten. So.
Könnte man noch jeden Zentimeter füllen, bitteschön.
Ganz genau. Da musst du ja, das sind Sachen, auf die kommt man nicht mal so im Traum, aber diesen Weg sind wir eben konsequent weitergegangen. Und maßgeblich, ich würde sagen, ich habe ein ganz gutes Auge, und ich kenne ja auch viel und ganz gutes Gefühl für das, wie es aussehen soll. Ich könnte es nie umsetzen, so, weil ich selber für solche Sachen komplett untalentiert bin. Ich habe aber glücklicherweise eine Kreativdirektorin, Christel Bahlmann heißt die, die das eben auch seit Anfang an beim Hamburger mit mir mitmacht. Und die ist eine positiv Wahnsinnige. Manchmal so ein bisschen wie das Sehen, so wie bei die Katze auf dem heißen Blechdach. Ne? Sie schlugen und sie liebten sich, beides natürlich auch wieder nur bildlich gesprochen. Und das bringt so Spaß, so, weil es immer so viel bringt und am Ende immer wirklich was rauskommt, mit dem man zu 95% happy ist und immer noch sagt, die nächste Ausgabe müssen wir noch besser machen. So. Und das ist unglaublich inspirierend, weil die all das im Kopf hat und vor allem in den Händen und die kann es eben einfach. Und die spürt es auch. Und wenn ich wenn man noch 10 Leute hätte, die so leidenschaftlich in ihrem Job für den Hamburger und so weiter aufgingen, also dann könnte man langsam mal damit befassen, wen wir als nächstes übernehmen.
Aber also wie viele Leute seid ihr dann bei euch da, die so fest am Magazin arbeiten? Also viele Freie nehme ich an, aber...
Ja, quasi feste Freie, so die regelmäßig dabei sind dann eben doch so 7, 8, so in dem Dreh. Kann mal ein bisschen mehr sein, oft ist es auch erheblich weniger, weil wir können eben nicht 365 Tage das alles beschäftigen. Aber wir sind inzwischen auch so aufgestellt, das haben wir früher nie gemacht, dass wir heute schon dran denken, in diesem Sommer mal ein paar sagenhafte Fotos zu machen, zum Beispiel an und bei um die Alster. Damit wir das in 2019 im Sommer nicht stückweise zusammensuchen müssen, sondern heute schon über die Geschichte, die dahinter steckt, nachdenken und das quasi ein Jahr im Voraus produzieren, was für jemanden wie mich, der echt nie besonders weit nach vorne gedacht hat, schon aber auch ganz angenehm ist, weil ich jetzt schon weiß, dass das Jahr vermutlich relativ schnell vorübergeht und ich mich in einem Jahr also freue, als wir Weihnachten und Ostern zusammen, weil ich die Bilder schon habe.
Ihr kommt 4-mal im Jahr.
Ja. Genau.
Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Zeit natürlich vorzubereiten, also das soll jetzt nicht die Arbeit schmälern, die ist natürlich nicht weniger dadurch. Magazin ist ja auch relativ umfangreich. Hast du irgendwann schon mal drüber nachgedacht, dass also was ist dran an dem Printprodukt? Das ist dir ganz, ganz wichtig? Oder hast du auch schon darüber nachgedacht, gesagt, das könnte auch einfacher sein, wenn wir alles online machen? Also billiger vor allen Dingen?
Ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht. Aber ich glaube, also der Hamburger entwickelt sich, also Printexperten aus großen Verlagshäusern oder so, die würden sagen, der Hamburger ist eben ein echtes Nischen, erfüllt eine Nische. So. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er noch in der Nische ist, weil er eben ein kleiner Verlag ist. Aber im Gegensatz zu, ich weiß nicht genau, 90% aller anderen Magazine, die irgendwas mit der Stadt zu tun haben oder in anderen Städten oder mit Reisen oder mit Lifestyle oder mit solchen Geschichten, wächst der Hamburger eben vor sich hin. Wir haben keine Einbrüche beim Abo, sondern im Gegenteil, es werden jeden Tag kommen ein paar dazu. Wir verkaufen gut im Handel, wir sind überall bestens platziert, vermutlich wegen unserer Übergröße, aber jedenfalls nicht, weil wir sehr viel Geld dafür bezahlen. Und jeder, mit dem ich spreche, ich überlege gerade, naja, wahrscheinlich ist es so, dass einer von 10 was Doofes, aber nicht mal das ist so. Jeder sagt, ja, der Hamburger, das ist ja auch, wow, immer diese Bilder und das wiegt ja schon fast ein Kilo und das ist so, das duftet so schön, wenn es bei mir frisch eingeliefert wird. Und die eben auch so sehen und anerkennen und spüren, dass das was Besonderes ist und nicht irgendwie so schnell zusammengeklöppelt. So, und nochmal die letzte Konserve, nochmal einmal durchgemischt und jetzt nochmal die Geschichte über und das alles nur in neuen Kleidern. Und das finden Leser schön. Und ich glaube, es ist so, dass wir schicken ja gelegentlich Leute Fotos von Bücherregalen. Da sind 40 Exemplare vom Hamburger. So drüber. Also so richtig so wegschmeißen tut den eben kaum jemand. So.
Ist auch ein bisschen so eine Chronik der Stadt oder was? Oder?
Ja, das ist eine Chronik, das, ja, also wir haben ja gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das hat mir sehr, sehr
okay, nein, so meine ich das
ja,
nicht.
Ja.
Also nicht aber kein doch, Archiv, aber sondern dass man natürlich sagen kann, in der ersten Ausgabe 2000 12 oder sowas, da sind Geschichten drin, die eben für die Zeit wichtig waren.
Ja, klar. Ja, ja, da sind ja noch Geschichten noch drin, das ist aus einer Zeit, lange bevor wir das übernommen haben, da ging es auch schon um die Elbphilharmonie. Mhm. Da war aber noch kein Dach drauf und da standen noch 100 Kräne drumherum und es war nicht sicher, ob die fertig gebaut wird. So, inzwischen ist es ja irgendwie das allseits beliebte und wirklich, wie ich auch finde, spektakuläre Bauwerk, was da also von überall sichtbar an der Elbe thront, dann ist die Geschichte dann eben neu. Mhm. So. Und die Elfi ist aber eben auch wieder so ein Ding. Wir könnten jedes Mal die Elbphilharmonie auf den Titel nehmen und wir würden jedes Mal noch besser verkaufen.
So. Das ist wie so ein Katzenfoto im Internet, oder?
Ja, genau. Mhm. Ganz genau. Es ist im Prinzip wie ein Katzenfoto im Internet. Aber wir wollen eben auch die Marke vom Hamburger schärfen. So, also wir machen auch Titel, von denen wir vor und rein wissen. Mhm. Der Titel sieht zwar sagenhaft aus, aber der wird sich am Kiosk nicht so gut verkaufen. Mhm. So. Aber wir haben eben, und das wiederum wird aber wieder anerkannt von den sehr vielen, sehr regelmäßigen Lesern. Die Leute, die es abonnieren, finden es total cool. Mhm. So. Und irgendwann machen wir aber auch wieder die Elbphilharmonie auf den Titel. So.
Gut, klar, ist natürlich tatsächlich zu so einem Wahrzeichen dieser Stadt geworden. Ne? So fasst ja auch vielleicht ganz gut zusammen, was in den letzten Jahren, also seit dem Beginn des Baus bis heute in dieser Stadt so ein bisschen passiert ist. Vielleicht auch so eine, diese gesellschaftliche gesellschaftliche Umwälzung ist es ja nicht, aber ein bisschen gewisser Wandel hat ja schon stattgefunden in der Stadt. In den jeweiligen Vierteln und sowas, und da ist das vielleicht auch ein ganz gutes Symbol über Hamburg hinaus. Für, also es ist ja tatsächlich erstaunlich, dass die Leute, mit denen ich vor drei, vier Jahren noch zusammengestanden habe auf dem Bier, und die gesagt haben, das müssen wir eigentlich wieder abreißen und ganz furchtbar, und das ist nur ein Prestigeprojekt für die Reichen, und die jetzt, das sieht man ja schön immer in den sozialen Medien, sich freuen, wenn sie dann da sind und sagen, heute dieses Konzert erlebt, und es ist so wundervoll. Also ich meine, es ist ja schön, dass man sich, dass man seine Meinung ändern kann. Ich hatte auch nicht unbedingt die beste Meinung davon, bis ich dann tatsächlich in der Bauphase mal mit dem Architekten und einem Chefingenieur oder so da durchgegangen bin. Das war dann schon auch sehr spannend zu sehen, wie sowas gebaut wird. Aber das hat natürlich, also für mich hat das in, also viele Dinge in den letzten Jahren haben in Hamburg eine Menge bewirkt, im Positiven wie im Negativen. G20, die Elbphilharmonie, all diese Sachen haben Sachen radikal verändert, die vorher nicht so offensichtlich waren oder die vielleicht anders betrachtet worden sind. Ich kann das jetzt auch nicht für andere Städte mehr beurteilen, aber ich habe nun auch lange Zeit natürlich in Köln gelebt. Und da gab es eigentlich in der Zeit, in der ich da gelebt habe, selten Sachen, die so nachhaltig das Leben und die Gemeinschaft in der Stadt verändert haben, wie es die zuletzt in Hamburg gab. Ist das was, was Hamburg vielleicht auch mal nötig hatte? So Themen, die mal ein bisschen radikaler was verändern? Oder hat es das immer schon gegeben und man hat das noch nicht so mitbekommen außerhalb von Hamburg? Ganz provokant gesagt, wenn Hamburg ist schön, und bevor ich in Hamburg war und vielleicht auch noch die ersten Jahre, habe ich mir gedacht, das ist auch ein bisschen langweilig hier. Mhm.
Ja, also ich liebe Hamburg natürlich sehr. Mhm. Und aber ich würde nie in meinem Magazin schreiben, das ist die schönste Stadt der Welt. Mhm. So.
Was ist die schönste Stadt der Welt?
Kann ich dir nicht sagen. Meistens die, in der man gerade ist. So, okay. Mit netten Leuten, in guter Laune. Mhm. Und also vielleicht trifft es nicht auf jede zu. Aber da gibt es schon eine ganze Batterie von Städten, die ja unglaublich inspirierend sind.
Ich wollte nur wissen, wie fast für dich die schönste Stadt der Welt
ist. Ich fand San Francisco sagenhaft. Ich fand Chicago toll. Alles so Städte, die entweder am Meer oder am Wasser sind. Und
Wie Hamburg.
Ich fand Sydney toll. Ich habe nie genau verstanden, warum alle Leute Kapstadt so besonders toll finden. Ich finde die Lage zwar sagenhaft, aber das Wasser ist kalt. Es gibt Haie. Es gibt irgendwie vermeintlich viel Kriminalität. Und man kann abends nicht so wie hier völlig entspannt im Prinzip durch jede Straße latschen, ohne Angst zu haben, dass einem jemand irgendwie auf die Rübe haut. Mhm. So, aber ich finde auch laute, volle Städte irgendwie toll, wie Istanbul, naja, liegt auch wieder am Wasser. Fast alle ganz großen Städte liegen irgendwie am Wasser. So, und ob Hamburg das brauchte oder nicht, also passt ja eigentlich, ist es ja fast auch doch wieder so ein bisschen so ein Kunstthema, denn Kunst will ja auch manchmal irgendwie provozieren, schon vielleicht auch nur provozieren, damit überhaupt mal jemand hinguckt. So, und bei Hamburg, ich sehe das auch so wie du. Die Hamburger finden ihre Stadt ja in der Regel toll und dann ist Hamburg eine Weltstadt, ist ja auch eine regelmäßige Frage. Und wenn man dann mal nach London fährt oder eine Nummer kleiner nach Berlin oder nach Paris oder so, die sind eben, die sind eben schon ob der Größe und ob dem, was da alles so rumsteht, noch aus vielen hundert Jahren, so stelle ich mir so eine Weltstadt vor. Vielleicht auch mit dieser Gemengelage aus vielen Nationen, die da irgendwie, das sind dann vielleicht in London alles Briten, fast alles. Aber trotzdem kommen die irgendwie alle aus der ganzen Welt und sind erst seit einer oder seit zwei Generationen Briten. Und es lebt aber alles wie in einer Gesellschaft der Zukunft, wo wir uns hier doch noch, obwohl wir es ja eigentlich auch schon ziemlich stark haben, doch viele Leute sich irgendwie immer noch so gegen wehren. Aber so ist es einfach. Aus der ganzen Welt kommen Leute rein, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und viele bleiben und ich denke, bereichern dann auch unterm Strich Gesellschaften und Städte. Und die Elbphilharmonie ist schon etwas, was Hamburg also wirklich irgendwie weltweit mal so ein bisschen auf die Karte gesetzt hat. Kann man auch sagen, ja, hätten wir aber gar nicht nötig gehabt, war ja auch schön. Aber dann ist auch wieder so die Frage, was hat man nötig, was hat man nicht nötig? Ne? Muss ich denn hier von unserem Freund Oliver ein schönes Kraftbier trinken? Das kostet mehr als eine Dose Holsten. Ja, ist aber so eine Einstellungssache. Ne? Finde ich toll, auch wieder ein toller Typ. Bier ist lecker. So. Und die Elbphilharmonie ist natürlich dann auch viel, 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 viel teurer. So. Aber ich gehe davon aus, sie wird eben, ja, jetzt ist sie, also jetzt verliere ich den Faden, ich will nur ganz kurz zurückgehen einmal. Der vorherige Oberbaudirektor, Jörn Walter hieß der, hat mal auf die Frage gesagt, ob das nicht so teuer ist. Und hat gesagt, alle großen Bauwerke, jedenfalls in Hamburgs Geschichte, ob es die Speicherstadt war oder die großen Hauptkirchen oder so, die waren alle umstritten, als sie gebaut worden sind. Die haben alle viel länger gebraucht, bis sie fertig waren als im Plan. Und vor allem haben sie alle viel mehr gekostet, als ursprünglich veranschlagt war. Und heute, also entsprechend Jahrzehnte oder über hunderte von Jahren her, sind alle stolz auf die Speicherstadt und auf die Hauptkirchen. Und ist das nicht alles großartig? So. Und ich glaube, man muss manchmal auch gegen große Widerstände irgendwas durchsetzen. Und also jedenfalls jetzt ist es da. Ich finde es super.
Ist schon drin?
Ich find's
super. Also bei Konzerten.
Genau, ja, ich war bei ein paar Konzerten und naja, man muss das ja auch so sehen. Also ich bin auch nicht sehr oft bei Konzerten in großen Opern oder Musikhäusern auf dieser Erde. Und in der Leitzhalle vorher vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Ja, das ist alles eben, das ist irgendwie alles neu und ich kann dir nicht sagen, ob die Akustik Weltklasse ist oder nur 2-. So. Also ich fand's spektakulär, so. Ich lasse mich allerdings, würde ich denken, auch nicht so leicht blenden. Also mir hat es einfach gut gefallen. So, also ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie, aber die haben die auch alle gerade gebügelt im letzten Jahr. Also ich finde, sie steht Hamburg echt gut zu Gesicht. Ich finde nicht, dass sie ein Tempel ist für die Reichen und Schönen dieser Stadt. Ich finde, sie ist. Eigentlich finde ich das sogar ziemlich oberflächlich, sowas zu behaupten. Denn wer sich mal so richtig damit befasst und auch mal in die kleinen Säle und in die ganzen Übungs- und Proberäume, die für Schulen dauerhaft offen stehen und für die ganzen kleinen Sachen, die nicht schillernd sind, die eben nicht irgendwie Nigel Kennedy oder das
Philharmonic Orchestra von irgendwo sind, das ist schon echt doll. Und ich glaube auch, dass sie für Hamburg, also auch für die Musikszene, also das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass sie viel Gutes bewirkt. Dass einfach ein Sog entsteht, dem alle was abgewinnen können.
In der letzten Bauphase, in der ich da war, war das als Gebäude für mich als Künstler vor allen Dingen auch schon so beeindruckend. Mhm. Ich habe damals gesagt, da war die Bestuhlung noch nicht drin, aber die große Halle war fertig und ich bin da mit einem spanischen Künstler drin gewesen, der persönlich befreundet ist mit dem Architekten, der in Madrid lebt, und der hatte gesagt, ich bin in der Stadt, hast du Bock vorbeizukommen? Mhm. Treffen wir uns, können wir mal ein bisschen quatschen. Ach so, ich gehe übrigens da rein, hast du Lust mitzukommen? Ja, dann sind wir da durchgegangen, also so ein Zufall, das so will. Mhm. Und das habe ich, für mich war das damals es war zumindest die schönste künstliche Höhle, in der ich je war. Und das klingt jetzt vielleicht negativ, ist aber absolut 100% positiv gemeint, weil dieser Raum an sich mit der Struktur, die er hat, der hat mich schon auch sprachlos gemacht. Und da konnte ich mir schon gut vorstellen, dass manchmal ist es halt auch so, dann ist halt viel Geld ausgegeben worden und vielleicht wird man nie wieder richtig einspielen können. Aber vielleicht ist das auch nicht der Sinn und Zweck von so einem Gebäude. Ich weiß, ich kann beide Seiten verstehen, aber ich finde, für Hamburg ist es tatsächlich bislang hat das ja wirklich fast nur positive Auswirkungen gehabt. Und wenn es tatsächlich so weiterhin so ein Drama gewesen wäre, dann würden wir auch weiterhin Demonstrationen davor haben. Aber dieses ist alles wie weggeblasen. Das ist so schön, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, weil also dass es keine Demonstration gibt, liegt ja, glaube ich, auch daran, dass die meisten Leute, zumindest im Internet, also wirklich sehr schnell eine große Klappe haben. Mhm. So. Aber wenn es mal wirklich darum geht, für deine Überzeugung dich irgendwo hinzustellen oder dich quasi gerade zu machen, so, ja, dann sitzen da auf einmal nur noch eine bescheidene Gruppe von Menschen, bei denen man Respekt zollen kann, dass sie auch unpopuläre Sachen tatsächlich vertreten, ihre Meinung. Aber immerhin vertreten die irgendwas. Mhm. So. Und die allermeisten machen es ja nicht. So. Und wenn man sieht, ob die Elbphilharmonie ihre Baukosten wieder einspielt oder dass es ausgeschlossen ist oder nicht, wenn ja sehr, sehr viele Theater und Kunsteinrichtungen subventioniert. Mhm. Wenn sie nicht subventioniert werden, dann wird es eben häufig sehr schnell verliert es möglicherweise auch so Ernsthaftigkeit, weil du dann einfach immer ein volles Haus brauchst. Mhm. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg zu, wir müssen irgendwie ein RTL-Programm machen. So, das ist immer voll und super, das bezahlt die ganzen Leute. So, aber wenn du die künstlerische Freiheit haben möchtest, dass, also jedenfalls in subventionierten Geschichten, dass du auch Sachen machen kannst, so wie wir Titel machen, von denen wir wissen, dass sie sich nicht verkaufen, dass du weißt, das ist ein Stück, das ist kein Publikumsstück, aber es ist Kunst und wir wollen das machen und das ist wichtig. Und diese Freiheit zu haben, das ist schon großartig.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil auch des, also der Kreativität, dass man nicht immer nur den Return on Investment im Kopf hat. Das ist natürlich bei der Kunst, darf man das sowieso nicht haben. Wenn man als Künstler arbeitet, kann man eh nicht drüber nachdenken, wie sich das verkauft und so. Das ist immer ein schwieriger Ansatz. Wenn du da mit dem Gedanken im Atelier stehst, dann ich glaube, dann wird das relativ einseitig, was du machst. Dann versuchst du wahrscheinlich die drei Sachen, die sich gut verkauft haben, immer zu wiederholen. Und damit wirst du halt zu einer Manufaktur. Ich habe hier für diese Ausstellung, die aktuelle Ausstellung, wir haben ein Bild gemacht, von dem ich hundertprozentig, also bei dem ich hundertprozentig davon ausgehe, dass ich das nie verkaufen werde. Also die Leute mögen es, aber keiner möchte das im Wohnzimmer oder irgendwo hängen haben. Man muss es schon den ganz speziellen Person finden, die das mag. Und das ist ja immer so ein bisschen auch das, was für so ein bisschen meinen Job ausmacht. Ich muss ja auch die Leute zusammenbringen mit der Kunst. Ich muss ja auch die Leute finden, die sich dafür interessieren, was ich mache. Das hat natürlich jetzt, das musst du ja auch im Prinzip. Ihr müsst ja auch gucken, dass ihr eure Leute erreicht und weiterhin Leute erreicht, die sich vielleicht neu auch für das Magazin interessieren können. Das ist auch eine Sache, die ich nochmal fragen wollte. Wir haben ja auch mal zusammen so einen netten Abendveranstaltung gemacht. Immer wenn euer Magazin rauskommt, dann ladet ihr im Prinzip, dann macht ihr so eine, so, ja, dann wird das gefeiert, dass das rauskommt. Und ihr habt einen Freundeskreis, der euch bei dem Magazin unterstützt. Und das sind Menschen aus allen Bereichen in Hamburg, die das Magazin gerne fördern oder...
Ja, also das sind der Freundeskreis, das sind jetzt so etwas mehr als 80 Leute, aber wirklich relativ, also tatsächlich eine relativ breite Mischung Hamburger aus der Hamburger Gesellschaft. Die sind Freunde, also das sagen wir ihnen jedenfalls auch, wenn ihr Freund werden wollt, so, dann sollte euch klar sein, dass wir gerne möchten, dass ihr das werdet, weil ihr Hamburg so schön findet und weil ihr das Magazin gut findet und uns damit quasi ein bisschen unterstützt. So, aber eigentlich ist es so, dass die von jeder Ausgabe auch 25 Exemplare bekommen, um die dann eben zum Beispiel eigenen Freunden, Mandanten, Patienten, Kunden so zu geben, oder wenn sie irgendwo abends mal eingeladen sind, mal was wirklich was Originelles, Dolles, als irgendeine Flasche Wein, vielleicht für 10 Euro aus dem Supermarktregal, bringst mal was Anständiges mit, und zwar den Hamburger. So. Und das ist das, was die tun. Im Prinzip sind die Großabonnenten. So. Die abonnieren von jeder Ausgabe 25 Exemplare. Und wir haben dieses Konzept übernommen, was der Freundeskreis aber früher nicht gemacht hat, ist eben das, was Freunde üblicherweise tun. So, sich eben auch mal treffen. Und das machen wir dann mal, wir nennen das mal Landgang und machen das, der Hamburger zu Gast bei Freunden. Das ist unregelmäßig regelmäßig. Wir brechen die Dinger nie übers Knie, also nie eine Veranstaltung der Veranstaltung wegen, sondern immer nur dann, wenn wir den Eindruck haben, hier ist ein besonders schöner Anlass. So, der kann auch zufällig zusammenfallen mit dem Erscheinen einer Ausgabe, aber nicht zwangsläufig. So. Und das sind dann so, wir machen jetzt machen eine schöne Geschichte, ein Landgang, da geht es um die Peking, den Flying P-Liner der Leistreederei, der jetzt zusammen mit dem Hafenmuseum mit 120 Millionen Euro vom Bund finanziert wird und gerade zurückgeführt worden ist von New York, wo er fast am Steg abgesoffen wäre. Jetzt auf Vordermann. Das Schiff. Und der jetzt eben auf Vordermann gebracht wird und in einem oder in zwei Jahren, wenn es fertig ist, irgendwo in der Nähe der Elbphilharmonie liegen wird, so wie die Rigmarigmas oder die Captain Diego. Und so, da gibt es eine schöne Veranstaltung, weil wir einen alten Seebären getroffen haben, dessen Vater eben 1929 um Kap Horn mit dem Ding gesegelt ist. Und dabei ist ein Film entstanden von vor knapp 100 Jahren. Wer da keine Gänsehaut kriegt, das ist, also man kann es sich gar nicht vorstellen. Wir denken ja immer, die Zeit, in der wir leben, sind die Leute die coolsten, die mutigsten, die so. Also kannst du echt so GoPro und so ein Zeug, kannst du echt vergessen. Die haben Filme gemacht, oben auf den Masten, um Kap Horn, gucken runter, du siehst das Deck überhaupt nicht mehr. So viel Wasser geht darüber. Ne? Also spektakulär. Oder zur Eröffnung der Triennale, der Fototriennale, gibt es eine exklusive Führung außerhalb der Öffnungszeiten mit dem Geschäftsführer vom hier, na, von dem Haus der Fotografie. So, oh Mann. Oder wir haben einen im Freundeskreis, die haben eine besonders schöne Dachterrasse an der Alster. Da erscheint dann zufälligerweise 10 Tage vorher der Hamburger. Und die wollten mal einladen und dann gibt es ein kaltes Bier und ein bisschen Grillen und ein bisschen Kunst. Auch wieder ein bisschen Kunst, weil die immer Kunst in ihren Geschäftsräumen haben. Okay. Und so ein Schnack. So, solche Sachen.
Ist das eigentlich unbequem für dich? Du bist so groß. Wahrscheinlich ist mein Hocker passt ja nicht für dich, oder?
Nö, erinnert mich ein bisschen an meine alte Musiklehrerin, Klavierlehrerin Gertrud Schönauer, als ich 8 war. Da war ich ja noch kleiner und das war auch immer so die Stunde, die man so auf diesem Stuhl hin und her rückte. Aber nein, es ist sehr bequem.
Ja, ich versuche ja noch ein paar Sachen hier zu optimieren. Ja, wir haben jetzt auch die magische Stunde so ein bisschen erreicht. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Irgendwas, was wir noch nicht... ich frage das immer am Schluss, weil es gibt ja auch manchmal noch so Sachen, wo man sagt, da wollte ich nochmal drauf eingehen.
Also eine Frage hätte ich dann doch noch. Und zwar, eher, die geht natürlich dann an dich, Frage eben. Und zwar, du sprachst ja eben zum Beispiel von dem Werk, von dem du glaubst, es wird sowieso nie verkauft. So, was dir aber so gut gefallen, was du so stolz bist oder schön findest, was so wichtig war. Und dass so viele Leute gut finden. So. Glaubst du, dass im Kunstbereich, also auch bei dir konkret, dass viele Leute sich nicht trauen zu sagen, das gefällt mir nicht, sondern sagen, ja, das ist cool oder doll? Oder glaubst du, dass Leute mit der entsprechenden, also ungekünstelten Offenheit sagen, oh, das finde ich klasse, kann ich mir aber vielleicht nicht leisten? Oder das so, oder das finde also, ich grausam.
Also ich persönlich. Es kommt natürlich durchaus vor, dass, dass der eine oder andere lügt und sagt, ja, ganz interessant, aber man merkt das natürlich schon. Aber ich spüre das halt auch relativ häufig, dass man schon eine klare Aussage kriegt. Also ich habe nicht den Anspruch, dass alle Leute alles gut finden, was ich mache oder was hier an den Wänden hängt. Und ich mache Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen und ein bisschen besser kennen, die sind auch sehr ehrlich in ihrem Feedback. Es gibt so eine Mittelstufe, wo man sich vielleicht noch nicht so gut kennt und vielleicht auch nicht die Ehrlichkeit unbedingt da ist oder auch der Mut da ist zu sagen, das finde ich nicht gut, dann heißt die Aussage, das ist nicht ganz so mein Ding. Kann man auch übersetzen mit, oh mein Gott, ist das hässlich. aber das, die Sache mit Kunst ist ja, wo ich gerne hinkommen möchte, was mir am liebsten ist, ist, wenn die Leute sich erstmal überhaupt mit so einem Bild auseinandersetzen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und dann kann man natürlich auch immer noch mal eine Geschichte dazu geben und sagen, zum Beispiel bei dem Bild, was so hässlich ist, wenn ich sage, geh mal auf YouTube und Google mal und such mal, nicht Google, und such mal den Trailer von dem Film, von dem das Bild inspiriert ist, von 1958, und guck dir den an. Und dann kommst du mal zurück und guckst dir das Bild an. Dann hast du gleich eine ganz andere Geschichte dazu, einen ganz anderen Bezug dazu. Und das muss man natürlich wollen. Aber ich glaube schon, dass viele Leute durchaus auch sehr ehrlich sind. Aber du hast natürlich, also das ist ja das, warum, wie ich Galerie mache und Kunst zeigen möchte, ist ja genau das. Ich habe nicht den Anspruch, dass allen Leuten alles gefällt. Aber ich freue mich, wenn die Leute kommen und sich damit auseinandersetzen. Wenn du eine Einzelausstellung von einem Künstler hast, der dir gar nicht gefällt, musst du auch nicht kommen, nur um Bier zu trinken oder sowas. Aber kannst du natürlich, aber das ist ja jedem selber überlassen. Aber wenn du gerade in eine Gruppenausstellung kommst, glaube ich schon, dass es da immer irgendwas gibt, was einen auch vielleicht auch so ein bisschen bereichern kann. Und wir haben ja so ein paar Arbeiten, das ist ja eine Ausstellung, die ist eigentlich überhaupt nicht homogen. Da haben ja sich drei Leute, mein Sohn Melvin, der Rune Christensen und ich, überlegt, dass wir einfach mal gemeinsam Künstler aussuchen, also jeder für sich, aber dann bringen wir die zusammen und unterhalten uns drüber, ob wir die so alle zeigen wollen, ob die anderen damit d'accord sind. Aber wir gehen jetzt nicht danach und sagen, das passt zu dem und der passt zu dem. Hier gibt es Kunst, die passt einfach wirklich nicht zueinander. Sie passt aber insofern zueinander, dass sie alle aus so einer gewissen Zeit ist, also alle von jetzt entstanden ist. Und das ist alles, ich meine, sag mal, Position von Mitte 30 bis, gut, inzwischen bin ich ja fast überall der Älteste, 50 ist, dass die aber in so einer Zeit leben und auch diese Einflüsse haben. Und die spürst du in ganz vielen Bildern. Und damit hast du gleich so eine Diskussion. Für mich ist Kunst halt auch immer ein wichtiger Ansatzpunkt, darüber zu diskutieren und darüber zu reden. Und wenn ich das schaffe, dass die Leute das tun. Das ist wie so, du gehst ins Kino. Letztes Jahr war ich im Kino mit meinem Sohn und noch zwei Freunden, nicht von uns. Und dann gehen wir aus dem Kinofilm raus. Und dann sagt der eine, tschüss. Und der andere sagt, hast du eigentlich gehört, was mir heute passiert ist? Und Melvin und ich gucken uns an und denken so, fuck, lass uns mal mit dem Film reden. Wenn der Film war, also für uns beide war er interessant und spannend und die beiden anderen fanden wahrscheinlich blöd oder langweilig. Aber wenn du es schaffst, die Leute dazu zu bewegen, wie nach einem Film oder nach einem guten Konzert rauszukommen, so, oh, wie fandst du das? Und muss ja nicht nur gut sein. Und ich glaube, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Weil, wie gesagt, wir hängen Bilder an die Wand oder bauen Skulpturen irgendwo auf. Und bitten die Leute, laden die Leute ein, sich das anzugucken. Und das mehr können wir eigentlich nicht machen. So.
Findest du es wichtig, dass man ein Kunstwerk, also zum Beispiel was hier neben mir an der Wand hängt, nur so als Beispiel, muss das Werk eine Geschichte haben? Damit ist es nicht vielleicht, also wenn es jetzt auch um Verkauf geht, also ich finde es cool. So. Aber wenn es jetzt eine Geschichte hätte, wo man sagt, ja, pass auf, das hat der ist weiß nicht, barfuß durch den Himalaya gewandert oder irgendwie, oder vielleicht auch nicht barfuß. Oder das war damals, als er dies und was passierte und dann war er da und dann hat er, war der Mönchen oder er hat einen Flugzeugabsturz in Lhasa überlebt und dann so. Dass das irgendwie, dass die Leute sich mehr vorstellen können vom Künstler, vom Werk, von der Phase, in der das gemacht worden ist und dann sagen, das auf einmal kriegt das eine ganz andere Tiefe für mich.
Also ich glaube schon, dass so solche Geschichten natürlich vielleicht helfen, dass da ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, aber im Prinzip gehst du ja in eine Ausstellung rein und dann sind ein paar mehr Leute da und du guckst, gehst ja erstmal ungefiltert an die Bilder ran und hast diese Geschichten nicht. Darum, so ein Bild muss auch ohne diese Geschichten bestehen können. Dann ist es gut. Das ist so, wie was du vorhin gesagt hast, dass es halt gewisse Parameter gibt, nach denen du auch aussuchst, was ist, wann ist eine Geschichte wert, in der Hamburger gedruckt zu werden. Man steckt ja auch viel Arbeit, viel Zeit rein. Wir stecken ja auch viel Arbeit und viel Zeit und viel Geld in jedes Bild, was hier hängt, rein, bis es einmal hier ist und bis es einmal hängt. Das heißt, ich denke da auch, also ich gucke mir schon an, wer ist der Künstler, was passiert da in den Bildern, stehen die für sich, was ist das Besondere daran und kriegen die Leute das hin, das zu sehen. Wir haben diese Bilder von der Angela Fox, das eine hängt hinter dir, dieser Kopf und das da hinten, die sehen ja immer aus wie ausgeschnitten und aufgeklebt. Die sind aber alle mit dem Pinsel gemalt. Und das ist so ein Bild, das sehen die Leute im Internet und dann denken sie, ausgeschnitten, aufgeklebt oder am Computer entstanden. Und dann kommen sie hier rein und sehen sie Bilder und sagen, die sind ganz interessant. Aber erst wenn du so 20 Zentimeter da dran bist, siehst du, was da eigentlich für eine Arbeit drin steckt. Mhm. Und damit ist zum Beispiel so ein Bild, hat schon so eine ganz eigene Geschichte der Herangehensweise. Ich bin froh, dass ich zu den meisten Bildern und zu den meisten Künstlern Geschichten habe. Mhm. Und die gibt's ja auch. Also vielleicht nicht immer so dramatisch. Viele sind auch ganz profan, weil ein Künstler ist ja letztendlich auch nur ein ganz normaler Mensch. Der hat ja nun viele, also das ist ja auch immer so das Ding. Manche sind ja auch, die haben ja noch gar nichts erlebt. Das merkt man aber den Bildern an. Also du merkst schon, also ich behaupte mal, darum stelle ich ja auch kaum Studenten aus, haben wir früher mal gemacht. Aber eigentlich stelle ich gar nicht Studenten aus, weil die sind oft noch, die haben noch nichts erlebt. Mhm. Da ist noch nichts passiert. Und das siehst du den Bildern. Du siehst ein Potenzial an. Und du siehst vielleicht eine Technik an. Oder du siehst eine Kraft, eine ungebändigte Kraft. Aber das ist alles noch so ein bisschen, das hängt alles noch in so einer künstlerischen Pubertät fest. Und die ist noch sehr gleich mit vielen anderen. Die können sich unterschiedlich ausdrücken, können ganz andere Bilder sein. Aber man sieht, dass da sind spannende junge Leute am Werk. Da gucken wir mal, ob die in 5 Jahren immer noch so spannend sind. Weil das ist ja, meistens ist ja so, wenn das Leben dann dazu kommt und zuschlägt, indem man älter wird, indem man selbstständiger werden muss, da kommen Umstände dazu, dass man, das muss ja noch nicht mal das Baby und das Haus oder, aber irgendwann muss man Geld verdienen, irgendwann hat man vielleicht eine Freundin oder einen Freund und da verändern sich Dinge. Wenn man diese Erfahrung macht, ich glaube, dann verändert sich auch nochmal so die Kraft deiner Arbeit und entweder sie geht dann weg. Das habe ich auch schon ganz oft ist das so, dass es dann weggeht, so, dass es zwar große Talente sind, aber die künstlerischen Positionen haben nachgelassen oder dass dann einfach nochmal eine ganz andere Wucht dazukommt. Klingt natürlich auch ein bisschen bescheuert manchmal, das ist das, was ich in dieser Kunst sehe und darum bin ich auch so lange dabei, aber das habe ich neulich im Gespräch gehabt mit einem befreundeten Galeristen, das hat einfach unglaublich viel mit Leidenschaft und Leben zu tun, so Kunst. Warum stelle ich Kunst? Ich müsste gar keine Kunst ausstellen. Ich mache selber Kunst. Aber ich muss diese Kunst ausstellen, weil es halt auch so mein Drang ist, diese ganzen anderen Aspekte zu sagen. Das Bild von Jens Rausch, was du gerade gemeint hast, ist zum Beispiel deswegen auch so super spannend, nicht wegen Jens' Geschichte, sondern wie Jens an die Bilder rangeht und an Natur rangeht, um sie einzufangen und in so einer plastischen, sich ständig verändernden Form auf Leinwand oder Papier unterschiedlich zu sehen. Das ist zum Beispiel Blei. Dieses 30 mal 40 Zentimeter Bild ist schwerer als das 1 Meter mal 1,20 Meter Bild von Jens, was da vorne hängt. Wesentlich schwerer. So. Das hat dann schon wieder eine ganz andere Bedeutung, das auch einfach in die Hand zu nehmen und auf den Haken zu hängen. So. Und das sind alles Elemente, die da mit reinspielen. Und die Geschichten sind wichtig. Aber ich glaube, vielen unserer Kunden sind die auch gar nicht so wichtig. Also bei vielen Kunden weiß ich auch, da ist das Bild, das möchte ich haben. Und dann kannst du mir was zum Künstler erzählen. Aber dann weiß ich auch, ich brauche keinen Sales-Pitch mehr. Ich kann dir noch erzählen, der ist langweilig, der geht nie aus, der hat auch gar keinen Bock auf uns oder auf irgendwas, aber der malt hübsche Bilder und dann weiß ich immer noch, dass der Kunde nicht sagt, oh nee, dann interessiert mich das doch nicht. Und wenn es so sein sollte, okay, dann ist es eben so. Aber
ja. Ja, du siehst ja, das ist ja so ähnlich wie wie bei uns. Also wenn, als ich vorhin sagte, so Start-up-Geschichten oder so was ganz Frisches und neu. Also das kann ja auch sich toll entwickeln und in 5 Jahren oder 3 Jahren oder sowas, das sieht man ja irgendwann, das muss ja nicht mehr ewig dauern, bis man den Eindruck hat, das hat sich echt etabliert und das ist was Besonderes. Aber da müssen wir eben nicht diejenigen sein, die als Erste diese Geschichte machen und dann quasi ein Jahr später nimmst du das Heft in die Hand und die ganzen Firmen und die ganzen Leute, das gibt's alles gar nicht mehr. Das führt irgendwie auch ein bisschen Fahrt. So, und so ähnlich ist ja bei dir, wenn du sagst, Studenten, nichts gegen Studenten, und das, aber dieses wie eben noch so irgendwie, so alles so ein bisschen grün und unausgegoren, nicht, das ist ja gar nicht negativ. Nee, aber die haben noch Zeit und müssen halt noch irgendwie auf die Weide und dann kommt vielleicht einer durch mit irgendwelchen tollen Sachen.
Das sieht ja auch jeder anders, aber ich für mich ist das halt durchaus wichtig. Es geht ja auch immer um so eine Art Qualität, die man. Na, also wenn du sagst, du möchtest da nur Geschichten drin haben, jeder kann die Seite aufschlagen, wo er will, und dann sagst du, davon bin ich genauso überzeugt wie von Seite 68 und allen anderen Seiten im Blatt, so möchte ich ja auch davon überzeugen. Es gibt natürlich immer mal so Künstler, wo ich sage, da weiß ich nicht so richtig, was da passiert. Aber ich stelle es hier aus und damit erfüllt es schon mal diesen Qualitätsstandard. Bei so einer Gruppenausstellung, wo viele Kuratoren dazukommen, da kann es natürlich auch mal sein, dass auch ich dann nicht vor jedem Künstler stehe und sage, hurra, das ist toll. Das so. Aber das ist ja, wenn man mit anderen zusammenarbeitet und Bilder aussucht, ja, was anderes. Das ist ja dann auch das Konzept davon. Ja, so. Ich, möchtest du eigentlich ein Bier oder sowas? Ich muss mal zum Kühlschrank, ich muss was trinken.
Ja, ich nehme gerne noch eins.
So eins oder ein anderes eins?
Nee, jetzt eins mit.
Dann sagen die Leute dann, bei dem Helium Talk, der wird immer Werbung gemacht für diesen
komischen Power.
Weltmeister da. Okay. Der ist gerade schon wieder irgendwie in Montreal unterwegs, ist auf irgendeiner Weltmeisterschaft. Naja, wenn man mit Bierbrauen zum Weltmeister werden kann, hat man eine Menge richtig gemacht. So, zum Abschluss. Wir reden manchmal hier über Fußball, aber nur so am Rande, und dann finden immer alle Leute St. Pauli so toll. Du bist ja eigentlich ja HSV
ja.
Freund. Was meinst du, wie das Jahr wird, die nächste Saison? Für uns hier in Hamburg?
Also zufälligerweise ist der letzte Meistertitel des HSV heute auf den Tag 35 Jahre her. Die ganzen Helden meiner Jugend, Horst Rubesch und Konsorten.
Ja.
Und,
Horst Rubesch ist heute noch ein Held von mir.
Ja. Also das sind ja, die sind ja Helden, man sagt ja Helden, also eigentlich sind es Helden aus der Jugend. Ja. Aber die hatten immer ein Gut bei einem, weil sie einem früher eben diese tollen Momente beschert haben. Und ich finde, also zum Glück verschafft mir das keine schlaflosen Nächte mehr, wenn der HSV oder Deutschland verliert. Wobei ich sagen muss, also ein Spiel vom HSV, ein unbedeutendes Spiel vom HSV in der Bundesliga regt mich mehr auf emotional, als wenn Deutschland im Endspiel bei der WM steht. Das ist völlig irrational, aber
ja, kann ich nachvollziehen.
Das ist irgendwie, also seitdem ich als kleiner Junge, als Neunjähriger HSV Kaiserslautern gesehen habe, 3-1, Kevin Keegan schoss sein erstes Tor.
Kevin Keegan,
da war dann, ich wusste gar nicht, was für andere Vereine es gibt. Also seitdem ist es eben so HSV. Und ich glaube, der HSV wird wieder aufsteigen. Das würde mich sehr freuen. Ja. So wäre für uns Hamburger, also HSV-Hamburger Fußballfans ein tolles Ding. Das würde ja bedeuten, dass der HSV nächste Saison wahrscheinlich mal so 20 Spiele gewinnt, vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine etwaige Aufstiegsfeier in Hamburg gefeiert wird wie ein Champions-League-Titel. So, vielleicht auch irgendwie ganz schön, mal solche Bilder zu haben. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Es ist ja zum Glück nur Sport.
Ja, glaubst du, dass das irgendwie ein bisschen wilder wird in der Stadt bei den Derbys?
Nö.
Nö, ne?
Nö. Also erstmal gab es das ja schon so. Und zweitens denke ich, dass, also ich glaube bloß wirklich, dass, also 99% der Leute sind ja völlig, die möchten gerne ein gutes Spiel sehen und die möchten ein bisschen auf die anderen pöbeln und die würden eventuell auch anerkennen, wenn die anderen besser gespielt haben. Also sportlich eben so. Und dann gibt's halt immer so, wie da beim letzten HSV-Spiel, also das, da waren es ja, ich habe über die Bilder gesehen von den Typen, das waren 50, 60, vielleicht waren es 80. Mhm. Jungs, da ist ja keiner älter als 20 gewesen von denen. So, die müssen wir vielleicht mal richtig den Arsch versohlen. So. Aber ansonsten denke ich nicht, dass man sich da Sorgen machen müsste. Ich finde St. Pauli im Übrigen auch prima und ich gönne St. Pauli von Herzen alles. Aber mein Herz schlägt an eben
ja,
für die Jungs aus dem Volkspark oder für den Verein aus dem Volkspark.
Also ich sehe das alles auch recht pragmatisch. Also ich möchte natürlich beide Derbys nächste Saison gewinnen, aber dann könnt ihr auch gerne wieder aufsteigen. Und uns in Ruhe lassen.
Das ist doch sehr großzügig. Ihr seid ja amtierender Stadtmeister.
Ja, eben, das würde ich gerne bleiben, aber gut. Na gut, okay, das ist vielleicht ein gutes Ende.
Was ist denn mit Köln noch ganz kurz?
Naja, das ist für mich natürlich doppelt bitter, aber ich spiele auch gern gegen Köln in der zweiten Liga, muss ich sagen, das ist eine schöne Auswärtsfahrt. Das habe ich jetzt öffentlich gesagt, dann. Ja, also ich mich meine Kölner Freunde wieder, aber das ist halt, ich war immer beim Fußball, ich bekomme sofort Fortuna Köln als Kind, das war so mein erster Verein, so. Dann kommt man aber als Jugendlicher kommt man natürlich in Köln automatisch zum ersten FC Köln. Aber irgendwann wurde mir das zu viel mit dem Karneval, nichts, ich mag Karneval, zum Karneval, aber das ganze Jahr über, die Höhner dann immer im Stadion und immer nur Karnevalsmusik, das fand ich dann irgendwann auch ein bisschen doof, vor allen Dingen, weil es sportlich einfach so bergab ging, und dann hält sich das nicht richtig die Waage. Aber mein allererstes Spiel, was ich vom FC St. Pauli in Hamburg gesehen habe, als ich nach Hamburg gekommen bin, war gegen den ersten FC Köln, und da stand ich bei St. Pauli-Fans, und da war für mich auch klar, dass es tatsächlich für mich nur noch einen Verein gibt in diesem Leben, und das ist seitdem so. So, also seit knapp 20 Jahren jetzt. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was da passiert. Klar, kann man auch nicht sein, aber es ist letztendlich auch ein Sportverein, zu dem ich hingehe und eine gute Zeit habe und mit Leider und mit Fieber. Ich glaube, da ist auch wieder das Element der Leidenschaft drin. Ob da, wenn du das, was du vorhin gesagt hast, die deutsche Nationalmannschaft, ja, also dass wenn die ein Spiel verlieren, dann geht mir das nicht so nah, wie wenn St. Pauli in Sandhausen untergeht. Oder das sind Dinge, die sind für mich wesentlich dramatischer.
Geht wahrscheinlich wahrscheinlich jedem vernünftigen Fußballfan so mit seiner eigenen Mannschaft. Ne?
Ja, genau. Ja, gut. David, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ich werde dich vielleicht noch mal in einem Jahr oder so fragen und sagen, ob du nochmal herkommen willst, und sagst, ob dann immer, zum einen wissen wir dann, wie die Derbys ausgegangen sind. Und zum anderen, naja. Gut, danke dir.
Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.